Ja, ich freue mich, bei euch zu sein und ich hoffe, ihr seid schon richtig wach heute Morgen, denn ich bin ein Fan der Jahreslosung und damit wir so richtig warm werden, frage ich gleich mal, wie hieß denn die Jahreslosung 2021? Ist schon eine Woche her, ich weiß, das Jahr ist vorbei. Sei barmherzig, ja, da gibt es noch eine Begründung vor. Jawohl, sei barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist oder mit euch ist. Wer weiß denn, wo die steht? Vielleicht der Pastor. Die steht im Neuen Testament. Also die Jahreslosung letztes Jahr und dieses Jahr kommen beide aus dem Neuen Testament. Und die im letzten Jahr, kommt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 36. Und dann habt das ein bisschen einfacher dieses Jahr. Kommt ein Buch weiter, ne, aus dem Evangelium des Johannes, Kapitel 6, Vers 37. Also, die neue Jahreslosung steht in Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen. Ich kann was mit der Jahreslosung anfangen. Die alte Jahreslosung geht das ganze Jahr mit mir durch das Leben und immer in besonders kritischen Situationen habe ich mich daran erinnert, dass ich barmherzig sein soll. Häufig passiert einem das beim Autofahren. Der Vordermann biegt ab, ohne zu blinken oder in die andere Richtung, als in die er geblinkt hat. Oder er fährt auf einer Hauptstraße, ohne zu gucken, wer eigentlich Vorfahrt hat. Da muss man Barmherzigkeit üben. Ja, das wird immer doller. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe das Gefühl, die, die den Führerschein machen, die blinken noch, aber die, die ihn schon länger haben, blinken gar nicht mehr. Kreisverkehr ist auch für diejenigen, die nicht in Belgien geboren sind, in Deutschland immer schwierig. Ja, ich habe immer das Gefühl, es gibt mindestens 17 verschiedene Regeln für den Kreisverkehr, aber die, die eigentlich vorgeschrieben ist, wird nicht eingehalten. Also Barmherzigkeit war das Thema letztes Jahr und ich habe von dieser Jahreslosung profitiert. Und auch die Gedanken derer, die was dazu geschrieben haben oder die Predigten, die ich gehört habe, haben mich bereichert. Und wenn ihr jetzt in 2022 eine neue Jahreslosung habt, ich ermutige euch, die Jahreslosung ernst zu nehmen, denn sie hat in unseren Zeiten etwas ganz Besonderes. Sie ist leicht verständlich, aber sie kommt nicht mehr unters Volk. Wer zu Jesus Christus kommt, der wird nicht zurückgewiesen werden. Also, ich hoffe, dass ihr mit meinen Gedanken etwas anfangen könnt. Und ich beginne damit zu sagen, dass das ein Versprechen ist. Wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen, dann ist das ein Versprechen. Das heißt, er verspricht als Sohn Gottes etwas, das er einhalten wird. Ein himmlisches Versprechen. Dieses Jahr haben wir also eine Jahreslosung, die in ihrer Kernaussage sehr schnell zu erfassen ist. Auch für Menschen, die nicht so fromm unterwegs sind wie vielleicht wir, die wir hier sitzen oder die, die an den Bildschirmen diesen Gottesdienst folgen. Natürlich hat die Jahreslosung auch noch einen etwas kniffligeren Hintergrund. Der steht nämlich in Vers 37a und ist nicht zur Jahreslosung aufgestiegen. Das heißt, die Jahreslosung besteht aus Vers B und der kniffligere Teil ist Vers A. Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Und wer sich im Internet umtut, der weiß, jedes Jahr, wer sich in freier evangelischer Gemeinde bewegt, der kann im Internet finden, was unser Präses, Ansgar Hörsting, zur Jahreslosung für Gedanken weitergibt. Die kann man da finden, kostenlos herunterladen. Einen dieser Hauptgedanken werde ich auch heute hier im Gottesdienst noch weitergeben. Aber ich würde gerne mit euch beginnen, mich auf das Johannesevangelium und das Kapitel 6 zu konzentrieren, damit wir überhaupt verstehen, wie ist denn eigentlich diese Verheißung Jesu Christi gemeint und wem gilt sie denn? Und dazu müssen wir bei Johannes anfangen. Also derjenige, der das Johannesevangelium geschrieben hat, der gibt im Johannesevangelium was von sich preis, das manche von euch wissen, nämlich er sagt von sich selbst indirekt, dass er eigentlich der Jünger war, der Jesus sehr nahe gestanden hat. Heute wird man vielleicht sagen, so etwas wie ein Lieblingsjünger. Steht nicht so in der Bibel, aber er war Jesus sehr nahe. Das war auch derjenige, der beim ersten Abendmahl, damals vor der Kreuzigung, direkt neben ihm saß. Der auch bei kniffligen Fragen seinen Kopf an seine Schulter gelehnt hat und Jesus gefragt hat, wie er es denn wirklich so gemeint hat. Der auch ein paar Informationen bekam, die vielleicht die anderen in dem Trubel gar nicht mitbekam. Und wenn man das Johannesevangelium liest, dann merkt man, was dem Johannes wirklich wichtig ist, ist Authentizität, Echtheit. Der Johannes möchte gerne das berichten, was ihm wirklich von Jesus ans Herz gewachsen ist. Das, was er glaubt, das, was ihn überzeugt hat, das, was er mitgenommen hat. Er möchte also tatsächlich, dass wir die Kernbotschaft Jesu verstehen. Darum geht es. Das Kapitel ist auch ziemlich lang, deshalb haben wir euch das in der Lesung heute erspart. Ich habe gar keine Lesung weitergegeben, weil das Kapitel 6 müsstet ihr zu Hause tatsächlich mal lesen. Und es hat 71 Verse, also das ist schon was. Da ist der Gottesdienst voll, wenn wir das lesen. Also dem Johannes liegt es daran, dass wir verstehen, in welchem Kontext kommt es zu dieser Aussage. Denn die Aussage ist schon sehr zentral. Wenn man die Evangelien vergleicht, wird man sagen, naja, das wird wahrscheinlich so ein Kontext gewesen sein wie im Matthäus-Evangelium bei der Bergpredigt. Ja, genau so war das. Die sind rausgegangen. In Corona müssen wir ja auch rausgehen. Inzwischen nützt uns das nichts mehr draußen. Im Stadion ist auch schon nicht mehr erlaubt. Aber damals war es halt so, man ging raus und man suchte sich eigentlich einen Platz, wo es durch die umgebenden Berge so war, dass wenn einer sprach, auch 5000 Leute das hören konnten. Und im Johannesevangelium Kapitel 6 waren diese 5000 Leute draußen. Unter anderem wurden sie auch gespeist mit ein paar Broten und 3 Fischen. Aber was eben da auch passiert war, das packt uns. Denn das war Klartext. Bis dahin war Jesus wahrscheinlich schon ungefähr 2,5 Jahre unterwegs und war im Land unterwegs, um die Lehre vom Himmelreich zu verkünden. Und er hatte Menschen geheilt, er hatte Blinde sehend gemacht und Lahme gehend gemacht. Er hatte sogar einzelne Tote auferweckt zum Leben. Das Spannende daran ist, das hat dazu geführt, dass ihm tatsächlich die Leute hinterherliefen. Deshalb gingen auch 5000 mit raus in die Wüste, um zu hören, was er zu sagen hat. Und doch ist da etwas anders in diesem Kapitel 6. Und das spürt man relativ stark. Weil es kommt zu einer Auseinandersetzung. Jesus hatte nämlich beschlossen, dass er seine Zurückhaltung zu seiner Person aufgibt und den Menschen klar zu verstehen gibt, ich bin der Christus, ich bin der Sohn Gottes, der gekommen ist, das Himmelreich zu verkünden. Und er hatte sich vorgenommen, ihn klar zu machen, ich bin nicht der, den ihr erwartet. Ich bin nicht der neue König, der dem Herodes nachfolgt und der die Römer vertreibt und der euch ein fantastisches Leben hier auf der Erde ermöglicht. Der bin ich nicht. Das heißt, die Menschen waren Jesus hinterhergelaufen, hatten seine Wunder gesehen, aber natürlich sind sie ihm hinterhergelaufen mit der Erwartung, dass er alles das, was sie in ihren Herzen hofften, dann auch erfüllen würde. Frieden, Reichtum, Glück, ja, und die freie Auslebung ihrer Religionsfreiheit und was es alles so gab. Und das war schmerzhaft zu verstehen, dass dafür der Sohn Gottes gar nicht gekommen war. Christus wollte nicht auf der Erde ein gerechter Richter und ein gerechter Herrscher sein, sondern Christus wollte Mittler sein zwischen Gott und Mensch. Christus wollte die Menschen einladen, den Blick auf das Himmelreich zu richten. Deshalb kommt es dann auch zu Aussagen wie, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und am Ende von Kapitel 6, hinter unserem Jahreslosungsvers, wer nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen isst und wer nicht das Blut des Sohnes des Menschen trinkt, der hat kein Leben in sich selbst. Das konnten die Menschen damals, glaube ich, schwieriger verstehen als wir heute. Wer das Abendmahl kennt, wer weiß, dass wir daran Anteil haben können, dass jemand für uns geopfert wurde und dass sein Fleisch und sein Blut uns überhaupt erst in die Lage versetzt, mit Gott als unserem Vater in Kontakt zu treten. Das kann man verstehen. Das war den Menschen damals noch schwerer zu verstehen, zumal er ja auch noch gar nicht gestorben und auferstanden war. Aber dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, in Person war, genau daran entzündet sich die Kritik. Damals wie heute. Wenn wir heute auf die Straße gehen und wenn wir in Aachen auf den Marktplatz gehen und sagen, es gibt nur einen Weg, selig zu werden, haben wir schon ein Problem. Denn nach Political Correctness ist es so, Alle Wege führen zum Ziel. Für viele ist sogar nur der Weg das Ziel. Und jeder soll doch auf seine Fasson selig werden. Wenn dann der Sohn Gottes kommt und sagt, wer nicht an mir Anteil hat, der findet keinen Anteil am Himmelreich, dann wird das schwierig. Und der Johannes berichtet das auch ganz eindeutig und klar und sagt, und von dem Tage an blieben die meisten weg. Nun hätte ja Jesus einen Marketingberater nehmen können und sagen können, hört mal Leute, wie mache ich denn das jetzt? Hier sind jetzt 5000 Fans, ich weiß, es gibt noch mehr. Wie können wir eine richtige Strategie entwickeln und daraus eine Bewegung machen? Aber genau das hat er nicht getan. Und man würde heute sagen, er war schlecht beraten. Aber ich glaube, dass er gut beraten war. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das alleine ist schon eine Botschaft, die eigentlich jeden umhauen könnte. Also Jesus brauchte keine Follower, er brauchte keine Scheinjünger, er brauchte keine Fans. Jesus wollte nicht irgendein Superstar sein, sondern Jesus wollte, dass die eigentliche Botschaft, nämlich dass der Mensch Versöhnung mit Gott braucht, damit er Anteil am Himmelreich haben kann, das war seine Botschaft, die sollte an den Mann gebracht werden. Ansgar Hörsting greift diese Stelle auf und sagt, wenn man heute in unserem Leben einen Antrag stellt, zum Beispiel bei der Krankenkasse, auf neue Mitgliedschaft, dann ist das möglich, dass das abgewiesen wird, weil man schon zu viele Vorerkrankungen mitbringt, weil man nicht mehr 18 und jung und noch 60 Jahre einzahlt, sondern vielleicht schon 50 und mehrfach krank. Und dann ist es manchmal schwierig und nicht jede Krankenkasse nimmt einen. Oder jemand hat sich verliebt und äußert das und in der Hoffnung, der andere erwidert das und der andere sagt, ja, aber ich glaube, nee, das wird nichts mit uns. Das heißt, man kann einen Antrag stellen und der kann abgelehnt werden. Und wenn man einen Antrag stellt und der abgelehnt wird, dann führt das zu einer Ernüchterung, vielleicht sogar zu einer Frustration. In jedem Fall aber zu einer negativen Erfahrungen, die man zu verdauen hat. In dem Zusammenhang ist die Aussage, dass der Sohn Gottes uns sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen, etwas Revolutionäres, etwas ganz anderes, etwas Unglaubliches. Keiner wird zurückgewiesen, der zu ihm kommt. Und vielleicht an der Stelle einmal ein Ausblick, ich will das nicht zu tief tun, das macht der Jonas bestimmt dieses Jahr noch, aber das ist übrigens die Jahresaufgabe der Freien Evangelischen Gemeinden in 2022. Die lautet, inspirierend weitersagen. Oder es gibt noch so einen Untertitel, der gefällt mir besser, das Evangelium inspirierend weitersagen, Bindestrich, es ist mir eine Ehre. Das gefällt mir am allerbesten. Es ist mir eine Ehre, weiterzusagen, dass der Sohn Gottes niemanden zurückweist, der zu ihm kommt. Das ist mir eine Ehre. Dass sich der große Gott klein gemacht hat in Bethlehem, wir haben das ja hier noch stehen, als Kind in der Krippe zur Welt kommt, und das ist ja gar keine Romantik, das wird ja eigentlich immer verdrehter, das ist ja eigentlich Chaos, da sind Flüchtlinge. Flüchtlinge im Prinzip, die wegen einer Volkszählung ihr Kind im Stall gebären, weil niemand anders seine Bettwäsche oder sein Zimmer oder was versauen will. Mit der Geburt müssen sie im Stall gebären und das Kind kommt in die Futterkrippe, weil mehr Luxus war nicht für sie vorhanden. Und auch krass, ne? Dann ist er geboren, wer kommt gratulieren? Die Hirten, das waren ja die Ausgestoßenen damals. Und die sind ja auch nur gekommen, weil sie eigentlich durch den Engel darauf hingewiesen wurde. Und die einzig wirklich ernst zu nehmen in der Heiligen Nacht, das sind diese Sterndeuter, die aus dem Osten kommen, die sich eine lange Reise zugemutet haben und die Geschenke mitbringen. Übrigens ganz spannend, ohne diese Geschenke wäre das ganze Jahr schiefgegangen. Gold, Weihrauch, Myrrhe, drei Sachen, die super teuer waren damals. Und was haben sie damit gemacht? Damit konnten sie nach Ägypten flüchten. Ja, heute Morgen gab es einen Bericht über die syrischen Christen. Es gab noch 2,5 Millionen syrische Christen. Man rechnet davon, dass wahrscheinlich keine Million in Syrien überbleibt, nach 2000 Jahren Kirchengeschichte. Also Menschen auf der Flucht. Ich hoffe, dass wir an dieser Stelle verstehen, die Jahreslosung ganz am Anfang des Jahres fordert uns heraus zu begreifen, Gott macht sich auf den Weg zu uns und der Weg ist beschwerlich, aber das Ergebnis ist, keiner wird zurückgewiesen, der sich an Gott wendet. Und deshalb an der Stelle, das Evangelium inspirierend weitersagen. Es ist mir eine Ehre. Die Frage, die da natürlich auftaucht an der Stelle ist, wenn Jesus keinen abweist, was macht das mit mir? Also, ich habe noch kein Jahr mit der Jahreslosung gelebt und ich bin gerade am Anfang, so wie ihr auch. Aber ich habe letztes Jahr ein paar Sachen erlebt, die haben was mit der Jahreslosung zu tun. Weil wenn er keinen zurückweist, dann weist er ja vor allen Dingen keinen zurück, bei dem wir vielleicht so unsere Abstriche machen würden. Also gerade der, der uns besonders unangenehm ist. Ich arbeite in einem Krankenhaus. Da sind Hebammen, Kinderkrankenschwestern, Krankenschwestern, da sind CTAs, da sind Ärzte, da ist OP-Personal, da sind Sprechstundenhilfen, Sekretärinnen. Das sind viele Menschen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Und da gibt es Menschen, die strengen einen an. Aber das Spannende ist, dass ja gerade auch die zu mir kommen. Es ist ja nicht so, dass nur die, die mir angenehm sind, zu mir kommen, sondern die anderen kommen auch zu mir. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft zu verstehen, dass wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht zurückweisen. Und ich hoffe, dass ihr das erspüren wird, denn das, was Jesus betrifft, wenn wir uns denn seine Jünger nennen, wenn wir dann Christen lebendig sein wollen, dann müssen wir gerade die Menschen, die anstrengend sind und zu uns kommen, nicht zurückweisen. Es gibt ja auch Menschen, die haben Menschen, mit denen wollen sie nichts zu tun haben. Das ist eben durch den Glauben anders. Weil Gott den Menschen in den Blick nimmt und wir den anderen durch den Blick Gottes in den Blick nehmen, hören wir mit dazu. Gott macht keinen Unterschied, Gott macht kein Ansehen der Person. Wenn wir in diesen Tagen wieder hören, Black Lives Matters, dann für uns. Nun gut, ich habe es einfacher. Ich habe einen Sohn, der ist halt black. Als wir den mit 5 Tagen in unsere Familie aufnahmen, da war der schon so gut gefärbt. Ich sage immer, der ist der Einzige, der die richtige Farbe hat. Wir sind ja alle blass, wir sehen ja krank aus im Verhältnis zu dem. So, das heißt, die Jahreslosung 2020 fordert uns an der Stelle schon heraus, ob wir tatsächlich Unterschiede machen oder ob wir uns Jesus annähern und sagen, nein, wir machen keinen. Sind die Maßstäbe Jesu meine Maßstäbe in meinem Alltag? Handle ich entsprechend? Und wenn ich einlade, wen lade ich denn dann ein? Ohne Unterschied oder die, die mir angenehm sind? Ich habe einen Mitarbeiter eingestellt, einen gut kolorierten, aus Afrika, als Arzt. Und natürlich war das so, weil ich ja selbst mal vor vielen Jahren in Afrika als Arzt tätig war, da hat man so ein bisschen väterliche Verantwortung. Und das allererste, was ich gedacht habe, ist, ich muss mal gucken, weil der noch nicht so ganz perfekt Deutsch sprach, wie kann man denn Deutsch beibringen? Da habe ich ihm mehrere Vorschläge gemacht, unter anderem, du kannst mit mir in den Hauskreis gehen und in die Gemeinde kommen. Hat er gemacht. Er ist mitgegangen. Und dann schrieb er mich samstags an und sagte, kannst du mich morgen abholen, dann können wir zusammen zum Gottesdienst fahren. Großartig, oder? Leider verlässt er mich jetzt wieder und geht ins nächste Krankenhaus, um sich weiterzuentwickeln, ein größeres Krankenhaus mit mehr Möglichkeiten, sich operativ fortzubilden. Aber das Coole war, wir sind zusammengewachsen in kürzester Zeit und haben vieles miteinander bewegt und diskutiert und erlebt. Und ich finde das super spannend, dass wenn wir das ernst nehmen, wenn wir keinen Unterschied machen und wenn wir anfangen, die Menschen einzuladen, die Gott uns in den Weg stehen, dann machen wir auch Erfahrungen. Also, ich will euch das jetzt nicht alles vorwegnehmen, was Gott mit euch vorhat in 2022, aber lasst euch einfach anstecken und versucht mal mit dieser Botschaft durch das Jahr zu gehen und die Menschen, die Gott euch vor die Füße stellt, tatsächlich so ernst zu nehmen, dass ihr sagen könnt, ich habe versucht, mit Christi Augen niemanden zurückzuweisen. Dann möchte ich aber gerne noch zu einem zweiten Teil kommen. Das habe ich ja vorher angedeutet. Wenn man den Text in Johannes 6 liest und kommt an die Stelle von Vers 37, ich lese mal den Vers davor noch vor, 36, aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und doch nicht glaubt. Aber alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Teil A von Vers 37 ist also: alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Da kommen natürlich so ein paar Fragen auf. Ist dann vielleicht diese Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen, nur mit Einschränkungen? Wer ist das denn, den der Vater Christus gibt? Heißt das im Umkehr vielleicht auch, dass es Menschen gibt, die Gott ihm gar nicht gibt? Es gibt Übersetzungen, die sagen, dass Gott zieht. Es gibt andere Stellen, die interpretiert man so, dass Gott schiebt. Und das, was wir aus dem Neuen Testament entdecken, ist, dass Gott, der Vater, die Menschen liebt. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, welche Erfahrung ihr mit Liebe gemacht habt, aber beim Lieben ist das manchmal so. Man möchte einen mitziehen oder man möchte einen wohin schieben. Also ne, im Miteinander zwischen Menschen ist das tatsächlich so. Da, wo Liebe im Spiel ist, da wird auch gerungen. Um den richtigen Weg, um die richtige Entscheidung, um die richtige Zukunft. Und wenn Gott uns liebt und Gott an uns zieht oder an uns schiebt, dann geht es Gott darum, dass wir tatsächlich Zugang finden zu diesem Leben in dieser anderen Wirklichkeit Gottes. Es scheint hier gerade die Sonne so auf mich rein und dann denke ich, ja, genau so ist das. Plötzlich das Licht zu entdecken, dass Gott bereit ist und willig ist, in unser Leben hineinzugeben. Und genau an der Stelle fangen die Zuhörer an zu murren, weil sie begriffen haben, dass Jesus ihnen vermittelt: erstens geht es nicht um unser Glück allein auf der Erde und zweitens geht es darum, dass ihr euch selbst nicht in den Himmel befördern könnt, weder durch Opfer noch durch Spenden noch durch gute Leistungen. Ihr schafft es nicht, so zu leben, dass ihr Gott wohlgefällig werdet. Deshalb seid ihr darauf angewiesen, die Gnade Gottes, die er euch anbietet, anzunehmen. Und die Menschen sagen: die Rede, die du da verkündest, die ist hart, wer kann die hören? Und viele drehen sich rum und verschwinden. Was wir an der Stelle begreifen müssen, ist, dass was Jesus versucht zu vermitteln ist, dass sein Vater, also Gott, der Vater im Himmel, dass Gott souverän ist. Und wenn Gott souverän ist, manche sagen sogar, Gott ist der Souverän, also der Einzige, der eigentlich unabhängig handeln kann und entscheiden kann. Wenn Gott souverän ist und Gott sich entschieden hat, dass die Menschen, die er geschaffen hat, dass er die liebt und sie zu sich ziehen will, dann können wir uns darauf verlassen, dass das, was Gott tut, richtig ist. Nur das können wir Menschen nicht mehr denken. Wir glauben, uns die Freiheit herausnehmen zu müssen, anzuzweifeln, dass Gott richtig handelt. Wenn also die Bibel uns vermittelt, dass Gott lockt, dass er ruft, dass er wirbt, dass er zieht, dass er schiebt, damit wir die Wahrheit finden, dann sagt die Bibel damit aber auch eins ganz deutlich: Gott zwingt nicht. Gott vergewaltigt nicht. Gott stülpt uns das nicht über. Sondern Gott wirbt darum, dass wir die Kinder erkennen, dass, weil er uns lieb hat, dass wir uns deshalb auf den Weg mit ihm machen sollen. Gott bleibt der Allmächtige, Gott bleibt aber kein Tyrann. Und für mich gilt das, wenn wir diese Jahreslosung leben, dass wir das auch nicht verschweigen. Dass Jesus Christus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, ist eine frohe Botschaft. Und dass Gott es ist, der letztendlich den Menschen anstößt, sich auf diese Suche zu machen und zu Jesus zu gehen, das bleibt so. Und das schmälert die zweite Aussage nicht. Gott ist nicht unser Glückserfüllungsgehilfe. Das habe ich im letzten Jahr schmerzlich mit vielen Menschen durchgehen müssen. Ich bin mit Menschen unterwegs, die sterben. Und das größte Glück, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und wir haben eine Krebskrankheit und die geht dem Ende zu entgegen, ist das, dass wir beten: Herr, lass mich einschlafen und nicht mehr wach werden. Und jeder von uns würde nicken und sagen, das können wir verstehen. Ich begleite eine wirklich teure Schwester, die mir sehr wichtig ist, und das betet die schon seit Wochen. Aber es passiert nicht. Und dann sagt sie zu mir vor ein paar Tagen, als ich mit ihr sprach, muss ich denn auch im Sterben noch was tun? Und dann erzählt sie von einer Palliativschwester, die zu ihr kommt und sie versorgt. Und die sie ständig fragt, hast du keine Angst vom Tod? Nein, habe ich nicht. Warum hast du keine Angst vom Tod? Ja, weil ich an Jesus glaube. Ja, was heißt das denn? Ja, dass ich, wenn ich tot bin, bei Jesus bin. Und da hast du keine Zweifel dran? Nein. Und dann fragt diese Pflegerin die Tochter, die ich auch gut kenne und die auch wie wir unterwegs ist mit Jesus, hören Sie mal, das ist doch, kann doch gar nicht wahr sein. Warum hat die keine Angst? Alle haben doch Angst. Und dann versucht die Tochter ihr zu erklären, dass sie dasselbe glaubt wie ihre Mutter und dass die ganze Familie eigentlich darum betet, dass die Mutter jetzt in Frieden sterben darf. Spannend. Manchmal darf man vielleicht noch nicht mal sterben, wenn man möchte, damit man noch was weitergeben kann. Spannend. Bei uns in der Familie haben wir ein Kind verloren in der 13. Woche. Alles war wunderschön. Das Kind hat gewunken beim Ultraschall. Alle waren froh. Und doch ist es gestorben. Und die Mutter hat noch kein Kind. Und alle anderen bei uns haben Kinder. Das ist ganz schön hart. Hat Gott versagt? War Gott nicht da? Hat er vielleicht doch nicht geliebt? Glaube ich nicht. Vorvorgestern ist die Frau meines Freundes gestorben. Wir sind ungefähr gleich alt. Die Frauen sind auch ungefähr gleich alt. Seit über anderthalb Jahren kämpft sie gegen ihren Hirntumor. Alle haben gebetet, alle, die ihr nahestehen. Sie ist aber doch gestorben. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wenn wir uns über solche Bibeltexte Gedanken machen und wenn wir sie weitergeben und wenn wir einladen wollen, dabei authentisch sein wollen und das Ganze eben auch noch uns eine Ehre ist, dass wir das sagen, dass wir nicht die Augen verschließen vor dem, wie die Welt wirklich ist. Wir werden alle sterben, denn Sterben gehört zum Leben. Und der eine wird am Krebs sterben und der andere an Altersschwäche, der andere vielleicht an einem Autounfall. Bei dem einen meint man zu früh, bei den anderen fragt man sich, warum ist er noch nicht gestorben? Aber das gehört mit zu unserem Leben. Tod gehört mit zu unserer Vergänglichkeit. Umso wichtiger ist es, dass jeder Mensch Teil des Himmelreichs ist. Meine Freundin, die jetzt um ihren Tod bittet, die ist Teil des Himmelreichs. Und wer die kennt und der die spricht und sie jetzt erlebt, spätestens wenn er nach Hause geht, weiß er das. Und dass er auch dazugehören möchte. Und dass es uns auch allen mal so gehen möchte, dass wir sagen wollen, wir sind Teil des Himmelreichs. Also, nehmt diese Aufforderung an und nehmt die Aufgabe an. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Darum geht es. Gott will uns Mut machen. Gott will uns das Leben schenken, an unserer Seite stehen. Vergesst es nicht, es liebevoll weiterzusagen. Es soll uns eine Ehre sein. Amen.